Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
An dieser Stelle möchten wir euch HörerInnen darauf hinweisen, dass in der Sendung explizite Beschreibungen von Suiziden und tödlicher Gewalt folgen werden. Bitte hört euch die Sendung nur an, wenn ihr das gerade aushalten könnt oder jemanden an eurer Seite habt, der für euch da ist. Wir gedenken Ibrahima Barry, der am 6. Januar 2024 einen Polizeieinsatz nicht überlebte. Er war 26 Jahre alt. Der Mann aus Guinea lebte in einer geflüchteten Unterkunft, wo er randaliert haben soll. Deswegen rief der Sicherheitsdienst die Polizei. Ibrahima Barry soll sich gegen den Polizeieinsatz gewehrt haben. Die Beamten feuerten zweimal Taser gegen Ibrahima Barry ab, ohne erkennbare Wirkung. Bei den weiteren Maßnahmen zur Überwältigung und Festnahme des Mannes wurde dieser dermaßen verletzt, dass er das Bewusstsein verlor und im Rettungswagen reanimiert wurde. Er ist kurze Zeit später im Krankenhaus verstorben. Der Solidaritätskreis Justice for Ibrahima setzte sich mit der Familie und Freunden von Ibrahima Barry für eine vollumfängliche Aufklärung seiner Todesumstände ein. Die Ermittlungen zu den Todesumständen übernahm als unabhängige Stelle die Mordkommission Bochum.
Wir gedenken eines Menschen, der am 30. Januar 2024 in Frankfurt am Main von der Polizei erschossen wurde. Er wurde 40 Jahre alt. Sein Name ist uns nicht bekannt. Der Mann mit spanisch-argentinischer Staatsangehörigkeit soll in der Nähe des Mainufers zwei ihm unbekannte Frauen mit einem Messer angegriffen haben. Drei von vier herbeigerufenen PolizistInnen schossen daraufhin auf den Mann und verletzten ihn schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Er hatte Frankfurt in einer Einrichtung für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung gelebt. Auch ein unbeteiligter Mann wurde durch den Polizeieinsatz schwer verletzt. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft traf ihn vermutlich ein Projektil eines sogenannten Querschlägers.
Wir gedenken Lamine Touré, der am 30. März 2024 in Nienburg von der Polizei erschossen wurde. Er wurde 46 Jahre alt. Der gebürtige Gambier war in einer psychischen Ausnahmesituation. Seine Freundin rief deswegen einen Krankenwagen, um medizinische Hilfe zu bekommen. Stattdessen kam die Polizei. Die insgesamt 14 anwesenden PolizistInnen lehnten Angebote der Freundin ab, Lamine Touré zu beruhigen und hetzten stattdessen einen losgeleinten Polizeihund auf ihn. Nach einer Dreiviertelstunde wurde Lamine Touré mit 8 Schüssen umgebracht, nachdem dieser angeblich mit einem Messer den Polizeihund verletzt und auf BeamtInnen zugegangen sein soll. Die Polizei behauptete danach, Lamine Touré habe seine Freundin mit einem Messer bedroht, was in der Presse vielfach unkritisch wiedergegeben wurde. Dem widerspricht die Freundin. Statt zu helfen, haben sie ihn wie ein Tier im Wald erschossen, sagt sie im Interview mit der Taz.
Wir gedenken eines Menschen, der am 16. April 2024 tot in einer Gewahrsamszelle im Kommissariat am Steindamm in Hamburg aufgefunden wurde. Seinen Namen kennen wir nicht. Er war 32 Jahre alt. Zur Vorgeschichte ist momentan nur die Darstellung der Polizei bekannt. Demnach hatte die Polizei den Mann aus Algerien am Abend des 15. April im Stadtteil St. Georg kontrolliert. Dabei sei festgestellt worden, dass er ein Aufenthaltsverbot gegen ihn mehrfach missachtet habe. Deshalb habe die Polizei ihn in Gewahrsam genommen und ihn mit 4 weiteren Personen in eine Sammelzelle gesperrt. St. Georg gilt als sogenannter Gefahrenort, an dem die Polizei erweiterte Befugnisse hat und es häufig zu Racial Profiling kommt. Am nächsten Morgen sollte der Mann nach Darstellung der Polizei aus der Gewahrsamszelle entlassen werden, sei dort allerdings leblos aufgefunden worden. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Darüber, wie der Mensch ums Leben kam, ist bisher nichts bekannt. Hinweise auf Fremdverschulden sollen angeblich nicht vorliegen.
Wir gedenken eines polnischen Gefangenen, der am 19. Juni 2024 in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel offiziell durch Suizid starb. Er war 35 Jahre alt. Sein Name ist uns nicht bekannt. Obwohl die Selbstgefährdung des Mannes bekannt war, war er alleine in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht. Von dieser Isolierung wird bei Menschen in Krisen abgeraten. Stattdessen sollten sie in klinischen Einrichtungen untergebracht werden. Psychologische oder psychiatrische Behandlung stand dem Gefangenen in der JVA offenbar nicht zur Verfügung. Obwohl der Haftraum unter durchgängiger Videoüberwachung steht, stellte das JVA-Personal die tödliche Strangulation erst fest, als es schon zu spät war.
Wir gedenken Mohammed Z., der am 30. Juni 2024 in Pegnitz bei Nürnberg von der Polizei erschossen wurde. Er war 34 Jahre alt. und hatte die iranische Staatsbürgerschaft. Mohammed Z. soll einen Streifenwagen der Bundespolizei angegriffen haben, indem er von außen an der Tür rüttelte. Als die BeamtInnen ausstiegen, habe er diese mit einem Messer angegriffen. Die BeamtInnen setzten nach eigener Darstellung zunächst Pfefferspray ein. Als dies keine Wirkung gezeigt habe, habe eine Beamtin zuerst in die Luft und schließlich auf den Mann geschossen. Er verstarb noch am Ort des Geschehens.
Wir gedenken UZ, der am 19. Juli 2024 in der JVA Heidering durch einen Zellenbrand starb. Er war 29 Jahre alt. Bis 2026 hätte er voraussichtlich in Haft bleiben müssen. Presseberichten zufolge ertönten in der JVA in der Nacht gegen 1.15 Uhr die Sirenen der Brandmeldeanlage, weil eine Zelle in Flammen stand. Rettungskräfte sollen wenige Minuten später eingetroffen sein und mit den Löscharbeiten begonnen haben. Allerdings sei für UZ jede Hilfe zu spät gekommen. Ein herbeigerufener Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können. Augenzeugen berichten, dass sie den verzweifelten Menschen noch am Fenster sahen, als es in seiner Zelle bereits brannte. Wie es zu dem Zellenbrand kam, ist noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Potsdam führt ein Todesermittlungsverfahren durch. Nach Angaben eines Staatsanwalts gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt. In den sozialen Medien kursieren dagegen Hinweise, wonach Bedienstete der JVA durch Fehlverhalten Mitverantwortung an dem Tod des 29-Jährigen tragen sollen.
Wir gedenken Fethullah Aslan, der am 25. November 2024 in der psychiatrischen Abteilung eines Berliner Krankenhauses starb. Er war 28 Jahre alt. Nach offizieller Darstellung soll er Suizid begangen haben. Der junge kurdische Mann war vor politischer Verfolgung und Folter aus der Türkei nach Deutschland geflohen. Die deutschen Behörden lehnten seine Asylanträge jedoch ab. Als er beim BAMF aufgefordert wurde, ein Dokument zur freiwilligen Rückkehr in die Türkei zu unterschreiben, brach er zusammen. Die Asylbehörde verständigte die Polizei, die ihn fesselte und in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Dort wurde er mit Medikamenten ruhiggestellt und in eine Psychiatrie verlegt. Um gegen seine drohende Abschiebung zu protestieren, begann Fethullah Aslan einen Hungerstreik. Am 25. November wurde er in der psychiatrischen Einrichtung tot aufgefunden. Er soll sich eine Tüte über den Kopf gezogen und sich auf diese Weise selbst erstickt haben. Diese Darstellung wirft jedoch viele Fragen auf. So wurde Fethullah Aslan laut einem Zeitungsbericht rund um die Uhr von Kameras und Sicherheitskräften überwacht. Es ist unklar, wieso sein Suizid nicht bemerkt wurde. Der Onkel von Fethullah Aslan war während des Hungerstreiks noch mit seinem Neffen in Kontakt und beschreibt ihn als sehr kämpferisch. An der Suizidthese hat er große Zweifel.
Willkommen beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. In unseren ersten Sendungen im neuen Jahr widmen wir uns erneut Menschen, die letztes Jahr durch Polizeigewalt bzw. in Polizeigewahrsam ums Leben kamen. Die 8 genannten Menschen wurden durch Death in Custody veröffentlicht und dokumentiert. Dies stellt allerdings nur eine unvollständige Übersicht dar, da es wahrscheinlich noch weitere Menschen gibt, die in 2024 durch Polizeigewalt getötet wurden.
Ja, wenn man in verschiedene Medien guckt, bekommt man verschiedene Zahlen. Die Zeit hat Ende des Jahres von 22 Toten durch tödliche Polizeigewalt gesprochen. Ja, und mangels dieser schwierigen Datenlage bzw. mangels guter Statistik ist es auch so schwierig, darüber vollständig zu berichten. Und wir gedenken natürlich auch allen anderen durch Polizeigewalt ums Leben gekommene Menschen.
Am 8. August 2022 wurde Mohamed Lamine Trameh in der Dortmunder Nordstadt bei einem Polizeieinsatz getötet. Mohamed war 16 Jahre alt. Er war aus dem Senegal nach Deutschland gekommen und kurz vor seinem Tod war er wegen Suizidgedanken in der Klinik. Im Hof der Jugendhilfeeinrichtung, in der er untergebracht war, richtete er am Tag danach ein Messer gegen sich selbst. Der Leiter der Jugendhilfeeinrichtung rief die Cops, die ihn erst einpfefferten, dann taserten und Sekunden später erschossen. All diese Details kamen Stück für Stück während des Prozesses raus. Am Anfang waren ziemlich viele Falschinformationen verbreitet, vor allem auch durch Herbert Reul, den Innenminister. Wir haben letztes Jahr im Januar bereits eine Sendung zu dem Thema gemacht. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört ihr euch gerne nochmal an. Da sind nochmal sehr viel mehr Hintergrundinformationen zu dem Fall. Und jetzt wollen wir ein bisschen weiter gucken auf den Gerichtsprozess und auf die Geschehnisse im letzten Jahr. Und dafür möchte ich jetzt mit Anna sprechen vom Soli-Kreis Justice for Mohammed. Hallo Anna.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Toll, dass du da bist. Wieder. Ihr habt ja damals, so wie du es schon beschrieben hast, im letzten Jahr eigentlich unmittelbar nach dem Tod von Mohammed auf die tödliche Polizeigewalt reagiert. Ihr habt Kundgebungen organisiert, ihr habt Menschen einen Raum gegeben, ihre Trauer und Wut zu formulieren. Ihr habt die Familie dabei unterstützt, Visa zu bekommen und hierher zu kommen zu dem Gerichtsprozess. Habt jetzt das ganze letzte Jahr den Prozess begleitet und wahrscheinlich noch viel, viel mehr, was im Hintergrund passiert. Und zuallererst würde ich gerne von dir persönlich wissen, was dich dazu motiviert hat, all diese Arbeit und ja, Energie da reinzustecken und vielleicht auch, wie ihr euch als Gruppe Kraft gegeben habt, bei diesem schwierigen Thema dran zu bleiben.
Das ist gar nicht so eine einfache Frage, weil, wo fängt man da irgendwie an? Also ich glaube, zum einen haben wir alle in der Gruppe diesen Blick darauf, dass es was Strukturelles ist, dass es halt nicht, das Fehlhandeln von jetzt einem Kopf war, was dann irgendwie dazu geführt hat, sondern die Gesamtproblematik irgendwie eines Systems. Und ich finde auch, dass es am Fall von Mohammed total gut funktioniert, das nachzuvollziehen. Des Weiteren die Brüder Sidi und Lassana, die sind ja seit letztem Januar, Ende Januar auch hier. Und die kann man natürlich auch nicht alleine dann damit lassen, beziehungsweise wollen wir nicht. Es ist uns von Anfang an total wichtig gewesen, die Familie zu unterstützen. Das heißt, dass wir auf jeden Fall auch entlang der Gerichtsprozesse weiterhin die Familie unterstützen, da im Austausch bleiben, für die so gut wie es geht versuchen da zu sein, etc., auch über den Prozess hinaus. Und das ist auf jeden Fall auch eine Kontinuität von unserer Arbeit. Also nicht nur diese strukturelle Kritik, die da die ganze Zeit geübt wird, die Kritik an Polizei, sondern vor allem auch so das Angehörige und ihre Position gestärkt werden, dass Angehörige unterstützt werden und dass probiert wird, deren Anliegen auch in der Öffentlichkeit laut zu machen.
Und würdest du sagen, dass das dann auch ein Quell von Kraft war und auch von Sinnhaftigkeit quasi in so engem Kontakt auch zu stehen mit den unmittelbar Betroffenen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass das total wichtig ist und dass es immer um die Betroffenen auch gehen sollte, in erster Linie. Und das machen ja sehr, sehr viele Initiativen, dass die sehr betroffenenzentriert arbeiten und natürlich ist das was ganz anderes, was da passiert ist, zum Beispiel in Hanau, aber die arbeiten ja auch sehr, sehr betroffenenzentriert. Die machen auch ja einmal im Monat eine Mahnwache, immer und immer wieder, sind sehr, sehr betroffenenzentriert aufgestellt und das probieren wir halt irgendwie auch. Und die sind uns da auch ein Stück weit ein Vorbild, auch wenn da was ganz anderes passiert ist. Aber diese Arbeitsweise und diese Herangehensweise, dass Erinnern halt auch kämpfen heißt, das finden wir sehr gut und anschlussfähig.
Ja, und wenn du das gerade so sagst, da fällt mir nochmal umso mehr auf, in welchem diametralen Gegensatz das eigentlich zu diesem Gerichtsprozess steht. Am 19. Dezember 2023 begann dann vor dem Landgericht Dortmund der Prozess gegen 5 der 12 am Einsatz beteiligten PolizistInnen. 3 davon hatten das Pfefferspray und die Taser eingesetzt. Die wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der Einsatzleiter wegen Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung und der Cop, der dann tatsächlich die Schüsse abgefeuert hat aus der Maschinenpistole, am Anfang wegen Totschlages. Und an sich ist jetzt dieser Fakt, dass Cops in Deutschland vor einem Gericht stehen und auf diese Art und Weise angeklagt wurden, einzigartig. Und das zeigt auch so ein bisschen die Relevanz des Falles und des Gerichtsprozesses. Ich will euch kurz drei Schnipsel vom Radio FSK aus Hamburg vorspielen, die unmittelbar nach dem Prozessende erschienen sind, wo ein Mensch, der bei allen Prozessterminen anwesend war, so ein paar Anekdoten und Impressionen aus dem Gerichtssaal wiedergibt.
Aber das Landgericht Dortmund war ganz offensichtlich nicht vorbereitet eben auf die Bedeutung und auch den dann damit zusammenhängenden Zustrom einfach von Besuchenden, was diesen Prozess angeht. Und das sah dann so aus, dass Leute an den ersten Prozesstagen teilweise ab morgens 7 in Schlangen standen, die sich auf der Rückseite des Gebäudes dann vor so einem Hintereingang gebildet haben. Dann haben irgendwann sehr, sehr unfreundliche Justizbeamtinnen eine Hintertür geöffnet und musste durch eine Schleuse, hat dann in einem total abgegammelten, abgerockten Treppenhaus weitere 1, 2, manchmal 3 Stunden hocken müssen, da dann aber auch ohne Handys oder sonst was, die man unten sozusagen in der Sicherheitsschleuse abgeben musste, und saß dann dort aufeinander gefercht, wartend in einem damals auch noch sehr kalten, weil es der Winter war, Treppenhaus, um dann irgendwann durch die Hintertür in Saal 130 sozusagen eben den Schwurgerichtssaal des Dortmunder Landgerichts eingelassen zu werden. Also um es einfach nur plastisch zu machen, in den ersten Tagen, als wirklich die Leute stundenlang in der Schlange standen, um dann in dieses Treppenhaus zu kommen und dann nochmal weitere Stunden in diesem Treppenhaus zu sitzen, es gab Menschen, die haben schlichtweg um 22 Uhr am Vorabend aufgehört zu trinken, weil es in diesem Treppenhaus keine Toilette gab, die nutzbar war, und auch in dem ganzen Gericht keine Toilette für Besucherinnen bereitstand und einfach nur die Ansage war seitens der Justiz, nee, wenn ihr auf Toilette wollt, geht halt raus, dann hätte man aber seinen Platz in der Schlange verloren. Aber nur eine ganz kleine Anekdote, die vielleicht sehr schnell greifbar macht, in was für eine Art und Weise und mit welcher Gestus und Duktus in diesem Verfahren verhandelt wurde. Erster Prozesstag, Herr Kelm begrüßt die Prozessteilnehmenden bzw. guckt sich um, sagt ihm, aha, hier sitzt Angeklagter mit Rechtsanwalt XY, geht alle durch, guckt dann in Richtung Frau Grüter in der Nebenklage und sagt so lapidar nur, A, ich nehme zur Kenntnis, die Nebenkläger sind nicht persönlich erschienen. Damit meint er die Familie von Mohammed. Was ein bisschen darin ist, dass sich wirklich niemand, weder die Staatsanwaltschaft, das Gericht, die Stadt Dortmund, die Polizei Dortmund, die Landesregierung NRW, niemand hat im Entferntesten scheinbar nur daran gedacht, dass man vielleicht ja auch die Familie Mohammed zu diesem Prozess, in dem es nun mal um den Tod ihres Sohnes, ihres Bruders geht, dass man die vielleicht einladen könnte, wenn sie auch schon offizielle Nebenkläger sind. Das ist nicht geschehen, das hat eben der Solidaritätskreis dann im Hintergrund übernommen. Ja, Herr Kelm hat, wie er am ersten Verhandlungstag hatte, er scheinbar noch zur Kenntnis genommen, dass sie nicht erschienen waren, dass sie dann aber erschienen waren. Das war ihm bis zum Ende dieses Prozesses nicht ein Wort wert, nicht einen Blick, nicht eine Geste der Aufmerksamkeit überhaupt, wen man dort mit im Gerichtssaal sitzen hat und warum gerade diese beiden Menschen das vielleicht am allermeisten eigentlich angeht, was dort verhandelt wird. Die erste Frage, mit der sie dort ankam, war, was ist mit den persönlichen Gegenständen von Mohammed, die er hatte. Und da hat Sidi, oder vielleicht war es auch Frau Grüter, die erst fragte, ich glaube, Sidi hatte sein Mikrofon angeschaltet und wollte etwas fragen an den Richter. Und die, Frau Grüter sagt dann eben, ja, hier, mein Mandant, der hat eine Frage. Und ihr wurde da, und das zog sich auch durch das Verfahren, wie ekelhaft in großen Teilen mit der Nebenklage umgegangen wird, wie ins Wort gefallen wurde, wie wirklich von oben herab im wahrsten Sinne des Wortes in der architektonischen Konstruktion eines Gerichtssaals mit erhöhten Richter sozusagen wie von oben herab gesprochen wurde. Aber kommen wir zurück zu dieser Situation. Sidi Dramee hat das Riesenanliegen zu erfahren, ob es möglich sei, vielleicht die persönlichen Gegenstände seines jüngeren Bruders in Empfang zu nehmen und auf seiner Familie zurückbringen zu können. Da ist ihm einfach ins Wort gefallen worden. Es wurde abgeschmettert von dem Richter mit, dazu sei jetzt hier prozessual überhaupt keine Zeit. Als dann Frau Grüter sozusagen, Sidi war dann so, okay, ich sage hier gar nichts mehr. So sah es zumindest von außen aus. Als dann Frau Grüter nochmal nachfragte, sagt Herr Kemp, ja, das überlegen wir uns mal im Laufe des Verfahrens. Surprise. Er hat sich gar nichts dazu überlegt. Das ist einfach nie wieder Sprache geworden. Und auch die persönlichen Gegenstände von Mohammed, die verschimmeln gerade irgendwo in irgendwelchen Asservaten. Also es geht zum Beispiel um eine Kette, die er getragen hat und von seinem Vater geschenkt bekommen hat. Es geht um sein Mobiltelefon mit einfach auch Fotos drauf, die auch nochmal blinde Flecken der Familie sozusagen schließen können, was Mohammed auf der Flucht erlebt hat, was seine erste Zeit hier in Deutschland ausmacht und so. Aber genau, das nur ein vielleicht kleines atmosphärisches Bonbon, was sich direkt am Anfang dieses Prozesses irgendwie offenbarte.
Ich finde, wenn man diese Atmosphäre, die hier kreiert wird, also einfach das, was da beschrieben wird, so hört, ist das ziemlich gegensätzlich zu dem, was du am Anfang sagst, dass die Betroffenen im Zentrum stehen wollen, und das ist ja eben auch viel um Trauerverarbeitung und Empathie und auch Wut geht und wie sind da deine Impressionen?
Also ich finde es immer noch richtig, richtig schlimm, beziehungsweise ich bin immer noch sehr fassungslos, wenn ich darüber rede, wie mit der Familie umgegangen wurde vor Gericht. Und ja, für mich ist halt klar, dass da Recht gesprochen wird, aber keine Gerechtigkeit hergestellt wird vor Gericht. Das ist halt wirklich alles in dem Rahmen des geltenden Rechts irgendwie dann eingeordnet und dann kommt man am Ende zu irgendwie sowas, was die Erlaubnistatsbestandsirrtum nennen, was irgendwie meint, dass die Polizei gedacht hat, dass sie es darf, aber eigentlich darf sie es nicht, aber weil sie gedacht hat, dass sie es dürfen, ist es okay, irgendwie Mohammed zu erschießen und auf diese Art und Weise anzugreifen. Es ging nicht einmal im Gericht darum, die Familie wirklich anzusprechen. Es hatte sich einmal der Schütze so halb entschuldigt. Ich würde das aber nicht wirklich Entschuldigung nennen, weil er das mit großem Wenn und Aber getan hat. Er hat trotzdem gesagt, ich würde jederzeit wieder so handeln. Und ich musste meine KollegInnen schützen, obwohl das keine Notwehrsituation war. Und die Brüder Dramé hatten sich im Vornherein gewünscht, dass anerkannt wird, dass Mohammed das Opfer ist in diesem Prozess. Und dass so etwas nie wieder passiert. Es wurde nicht klar anerkannt, dass Mohammed das Opfer ist. Es wurde am Ende rausgestellt, ja, er ist kein aggressiver Angreifer gewesen, das schon. Das war auch total wichtig, trotzdem für die Brüder vor Gericht irgendwie dann nochmal bestätigt zu bekommen. Auf der anderen Seite steht diese Entschuldigung immer noch aus. Die gab es nicht. Die gab es seitens der PolizistInnen nicht. Es gab keine Einsicht, dass dieses Einsatzkonzept komplett ja fehlgeleitet war. Und es heißt dann eher so, ja, wir dachten, wir dürfen das im Namen dieses Erlaubnistatsbestandsirrtums. Und eigentlich bräuchte es ein Überdenken der polizeilichen Strukturen generell, auch ein Überdenken, wie Einsätze funktionieren bei Personen in psychischen Ausnahmesituationen. Das sind die meisten Personen, die erschossen werden und getötet werden durch die Polizei. Auch rassifizierte Menschen, arme Menschen, zum Beispiel auch Wohnungslose, wurden auch zwei Menschen seit, ich glaube, in den letzten 4 Jahren von der Polizei getötet. Ja, da wünschen wir uns einfach eine andere Sicht drauf und vielleicht auch die Chance auf einen Perspektivwechsel. Aber wir haben gemerkt, es besteht gar kein Interesse, diese Problemlagen anzugehen. Und da wird versucht, innerhalb des Rahmens, der da besteht vor Gericht, das irgendwie wieder so hinzubiegen, dass man dann doch irgendwie an der alten Ordnung festhalten kann. Und da wird nicht über die Militarisierung der Polizei gesprochen. Da wird nicht darüber gesprochen, dass es vielleicht nicht richtig ist, mit Pfefferspray und Tasern und Maschinenpistole da reinzugehen. Oder über Krisendienste, niedrigschwellige Unterstützungsangebote. Ja, und das finden wir gar kein gutes Signal, aber es überrascht uns leider auch wenig.
Das wäre jetzt nochmal so ein bisschen meine Nachfrage gewesen. Als ich diese Anekdoten über den Richter gehört habe, hat sich bei mir ziemlich großes Unbehagen eingestellt. Und ich habe mich gefragt, ob der jetzt einfach, also ob das an dem Mensch und seiner Haltung zum Leben liegt, also ob der vielleicht ein bisschen rechts ist oder wie auch immer, oder ob das an der Sache an sich liegt. Weißt du, was ich damit meine? Also ob quasi, also war der Richter voreingenommen und deswegen ist es so gekommen, oder liegt es an dem Aufbau der Gerichtsbarkeit und des Rechtssystems als solches, die solche Fälle eben nicht zu Gerechtigkeit führen können?
Ja, ich glaube beides ein Stück weit irgendwie auch, ne? Aber ich meine, Gerichtsprozess an sich sieht ja auch erstmal gar nicht vor, die Bedürfnisse und Anliegen von betroffenen Personen oder Angehörigen stark zu zentrieren. Das wird ja irgendwie relativ nüchtern irgendwie immer behandelt und da geht es irgendwie nicht so sehr um Betroffenheiten, habe ich das Gefühl. Und auch nicht so sehr um strukturelle Gewalt, sondern es wird dann versucht, ja, das, was man da hat, als Einzelfall irgendwie zu konstruieren. Und das ist es ja schon mal per se nicht. Wenn wir über Mohammed sprechen, dann müssen wir über sehr, sehr viele andere Menschen auch sprechen, die ihr Leben durch die Polizei verloren haben. Aber das hat halt da vor Gericht gar keinen Platz. Und so Richter Kelm, der war auch mal bei der Polizei, Das muss nicht unbedingt heißen, dass er dir total wohlgesonnen ist, kann es aber. Und wir hatten schon sehr, sehr stark das Gefühl, dass auch dieser Korpsgeist, den es unter der Polizei gibt, ja, da bist du ihm eigentlich irgendwie durchdringend, weil er hat die Polizistin sehr respektvoll behandelt. Er hat den Suggestivfragen gestellt. Die hatten alle Zeit der Welt, um zu antworten, während die anderen Aussagenden im Prozess, die keine Cops waren, also die Mitarbeitenden der Jugendeinrichtung. Und was besonders schlimm war, war der Übersetzer, der in der LWL-Klinik Mohammed gedolmetscht hat, einen Tag bevor Mohammed dann erschossen wurde. Der Herr wurde fürchterlich behandelt, der wurde angeschrien. Der alte Herr war auch wirklich nicht mehr bei bester Gesundheit, der hat etwas länger gebraucht. Ja, das ist ein sehr, sehr großer Graben, der da zu beobachten war zwischen dem Zeug in der Polizei und nicht dem Zeug von der Polizei.
Ja, ich würde auf jeden Fall dann auch gerne nochmal darauf eingehen, was nach der Urteilsverkündung passiert ist und vielleicht auch, wie ihr euch da unterstützt habt. Das interessiert mich sehr. Bevor wir ganz davon wegkommen, du hast es so ein bisschen angedeutet, dass es so eine Hoffnung gab. Trotzdem nochmal die Frage, wart ihr auf das Urteil, also den Freispruch aller Angeklagten eingestellt oder hat euch das überrascht?
Teils, teils würde ich sagen. Also es gibt Menschen, die sind fest davon ausgegangen, dass es einen Freispruch für alle geben wird. Das war aber ehrlich gesagt die Minderheit. Wir haben alle gedacht, okay, der Einsatzleiter wird verurteilt. Dann muss er so ein bisschen seinen Kopf dafür hinhalten, dass da was nicht richtig gelaufen ist und das bestehende System bleibt irgendwie weiter unhinterfragt am Laufen. Das war so ein bisschen den Gedanken, den die meisten, glaube ich, dazu hatten. Ja, dann kam es aber anders und uns ging es ja nie um besonders hohes Strafmaß, was irgendwer bekommt, sondern um eine Verantwortungsübernahme. Und eine Verantwortungsübernahme kann zum Beispiel nicht sein, dass alle einfach so ihren Job weitermachen können.
Du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, einerseits am Anfang so dieser Support auch für die unmittelbaren Angehörigen, aber dann ja auch diese Fassungslosigkeit und Wut mit dem Urteil. Kannst du uns da nochmal mitnehmen? Was ist nach der Urteilsverkündung passiert? Wie seid ihr damit umgegangen mit dem Urteil? Vielleicht auch, wie habt ihr euch aufgebaut?
Ja, es gab unmittelbar nach dem Urteil, beziehungsweise gab es ja auch während jedes Prozesses eine Mahnwache. Die letzte Mahnwache vom Gericht war dann aber auch nochmal mit mehr Beiträgen. Das hatte ich ja gerade schon mal ganz kurz angesprochen, dass dann da irgendwie Leute gesprochen haben, die selbst auch im Gerichtssaal waren, die selber auch rassistisch diskriminiert werden. Die haben da gesprochen und natürlich ging es auch darum, die Angehörigen aufzufangen. Ne? Also Lassandra Dramé ist ziemlich schnell gegangen danach, das war viel zu viel, das kann man total verstehen. Der hat aber zum Glück dann auch Support bekommen durch andere Menschen, durch nahestehende Menschen, Leute, die Freundinnen geworden sind. Und Sidi Dramé hat eine sehr, sehr starke Geste gemacht, als er rausgekommen ist aus dem Saal. Er hat die Faust nach oben gehoben und signalisiert, okay, es geht weiter und wir müssen zusammen kämpfen. Und ich habe noch nie einen so traurigen Menschen wie Sidi gesehen an diesem Tag, wirklich. Das war total heftig. Also wir saßen dann zusammen in einem Café mit Leuten noch in der Nähe. Wir haben uns umarmt, wir haben sehr viel geweint. Es sind super, super viele Tränen geflossen an dem Tag. Alle waren fix und fertig. Und es gab dann abends noch eine spontane Demonstration, die war dann eher so vom Dortmunder Antifa-Umfeld organisiert. Da sind wir so mit 300 Menschen durch die Nordstadt gezogen, auch relativ lange, und haben unserer Wut Ausdruck verliehen. Und dann gab es ja auch noch, am gleichen Tag gab es auch noch ein Gespräch mit dem Bruder von Ori Diallo, mit Saliu Diallo im Train of Hope, das gab es auch noch. Dann gab es die Demonstration, die dann am 14. stattgefunden hat wobei am 13. gab es auch noch Veranstaltungen abends, Gesprächsrunden, Tresen. Genau, am 14. gab es dann die große Demonstration, zu der auch wieder ungefähr, ja, weiß ich nicht, 1500 Menschen, vielleicht ein paar mehr sogar, gekommen sind. Und ja, das war sehr, sehr schön, dass wir da so zusammenstehen konnten bei dieser Demonstration.
Ja, auf jeden Fall. Hey, vielen Dank für das spannende Interview.
Ja, bitteschön. Danke für die Anfrage, danke fürs Durchführen, danke für eure Arbeit. Großartig,
ebenso,
dass ihr da seid. Ja.
Cool.
Okay. Ciao.
Tschüss.
Fehlen klare Zahlen zum Thema Polizeigewalt. Deshalb wollen wir uns jetzt das Forschungsprojekt Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamtin der Goethe-Universität Frankfurt betrachten. Hierbei wurde zwar nur ein Augenmerk auf übermäßige bzw. ungerechtfertigte Gewaltanwendung gelegt, die Definition dieser Begriffe lag jedoch bei den Betroffenen selbst. Ausgewertet wurden 3300 Befragungen von Betroffenen sowie 60 Interviews mit PolizistInnen, RichterInnen und StaatsanwältInnen. Diese Studie ist somit eine der ersten, die sich um eine Erhebung von Daten über das Phänomen bemüht. Wir haben uns entschieden, zwei Teile näher zu beleuchten und hören nun in den ersten Teil der Studie mit Lalia Abdulrahman rein.
Ja, zum Hintergrund des Projekts. Wenn man sich kriminologisch mit übermäßigen Gewaltanwendungen durch die Polizei beschäftigen will, dann kann man natürlich zunächst in die offiziellen Statistiken schauen, die wir hier einmal mitgebracht haben. Das ist zum einen die polizeiliche Kriminalstatistik, die PKS. Da sehen wir eben, dass zum Beispiel zuletzt im Jahr 2023 so ungefähr 2000 Fälle von Körperverletzung im Amt registriert wurden polizeilich. Es gibt dann noch die staatsanwaltschaftliche Statistik, da sind die Fälle etwas höher. Die letzten Zahlen von 2022, 2023 ist noch nicht veröffentlicht, lagen so bei 2600 Verfahren, die die Staatsanwaltschaft in diesem Jahr bearbeitet hat. Die Diskrepanzen ergeben sich aus verschiedenen Gründen, vor allen Dingen aber, weil die Statistiken unterschiedliche Zählweisen haben, kann man bei uns auch nachlesen, sind aber eher ja, statistische Abweichungen. Das vielleicht erstmal so im Überblick, aber grundsätzlich muss man eben sagen, dass natürlich diese absoluten Hellfeldzahlen, also diese Zahlen über Fälle, die offiziell durch die Strafverfolgungsbehörden registriert werden, alleine noch nicht so viel aussagen. Das Interessantere ist natürlich zum einen, wie es dann eigentlich mit diesen Verfahren, die ja erstmal nur Verdachtsfälle darstellen, dann eigentlich weitergeht. In der Staatsanwaltschaftsstatistik kann man dann auch sehen, wie quasi die Staatsanwaltschaft über diese Ermittlungsverfahren entscheidet. Und da ist eben festzustellen, und das ist ein relativ besonderer Befund für Verfahren wegen polizeilicher Gewaltausübung, dass in über 90% der Fälle die Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft eingestellt werden. Und nur in 2% aller Ermittlungsverfahren wird tatsächlich eine Anklage erhoben oder ein Antrag auf einen Strafbefehl gestellt. Und dann kann man natürlich sagen, an dieser unterschiedlichen Verteilung ist möglicherweise abzulesen, dass die meisten Vorwürfe von übermäßiger Gewalt offensichtlich nicht berechtigt sind. Und das war aber sozusagen auch Ausgangspunkt der Forschung, dass wir uns eben gefragt haben, können hier nicht vielleicht doch auch strukturelle Gründe ja, dem zugrunde liegen, dass wir hier wirklich eine so horrende Diskrepanz ja, dieser Erledigungen sehen. Ja, bevor wir zu tatsächlichen Ergebnissen aus unserer Studie kommen, vielleicht noch ein kurzer Blick auf die Begrifflichkeiten, die wir verwenden. Zum einen, wenn wir über polizeiliche Gewaltanwendungen sprechen, dann meinen wir jede Form der physischen Gewalt durch PolizeibeamtInnen in Ausübung ihres Amtes. Dann gibt es einen gewissen Teil, der von diesen Gewaltanwendungen problematisiert wird. Das heißt, damit meinen wir polizeiliche Gewalt, die als illegal oder illegitim bewertet wird, von welcher Seite auch immer. Und ein anderer Teil stellen dann eben, oder auch ein Teil, der dazugehört, stellen die rechtswidrigen Gewaltanwendungen dar. Diesen Begriff verwenden wir, wenn wir tatsächlich von einer rechtswidrig festgestellten Gewalthandlung sprechen, also sie dann auch justiziell so festgestellt wurde. Und diesen Bereich der problematisierten und der rechtswidrigen Gewaltanwendungen, den nennen wir eben übermäßige polizeiliche Gewaltanwendungen. Damit meinen wir eine Gewaltanwendung, die aus mindestens einer Perspektive problematisiert wurde. Und letztendlich geht es bei uns im Projekt eben genau darum, wir treffen keine Entscheidung aus sozialwissenschaftlicher Perspektive sozusagen über die Rechtswidrigkeit oder Rechtmäßigkeit, sondern es geht uns eigentlich darum, die Perspektiven auf diese Gewaltanwendungen ja, zu vergleichen und zu schauen, wie diese zustande kommen.
Ihr habt Leila Abdulrahman gehört, die Studie innerhalb eines Vortrages im Mai 2024 vorgestellt hat. Die Studie selbst wurde von 2018 bis 2023 entwickelt. Und wie ihr vielleicht festgestellt habt, gibt es eine sehr, sehr hohe Anzahl von Ermittlungsverfahren, die eingestellt werden. Das hatte sie gesagt. Später in dem Vortrag, das hat man jetzt hier nicht gehört, geht sie auch noch auf die Quote derer ein, die überhaupt Anzeigen stellen. Die ist sehr, sehr niedrig. Es sind sehr, sehr viele Leute von diesen Befragten, die gesagt haben, ja, wir haben Polizeigewalt erlebt, haben von der Anzeige abgesehen. Die Top 3 der Gründe dafür waren auch sehr spannend, deswegen will ich die hier nochmal erwähnen. Das waren die Top 3. Erstens, dass die Polizei unantastbar sei. Zweitens, dass die gewaltausübende Person nicht identifizierbar war. Das hängt mit der quälenden Kennzeichnung von Polizistinnen zusammen. Und drittens, dass Gegenanzeigen befürchtet wurden. Ich fand das nochmal sehr spannend, diese Gründe für die Nichtanzeige nachzulesen. Ist das auch im Buch Gewalt im Amt, wo sie ihre Studie nochmal vorstellen. Und natürlich in dem Vortrag, den ihr übrigens auch bei YouTube finden könnt. Wir verlinken euch beides in den Shownotes. Im nächsten Teil des Vortrages, den wir ausgewählt haben, geht es um die Gründe dafür, dass Ermittlungsverfahren in sehr, sehr häufigen Fällen eingestellt werden und eben nicht weiter verfolgt werden. Und dazu hört ihr Hanna Espin-Grau.
Das ist einmal die besondere Beweislage in derartigen Fällen, dann die Tatsache, dass in Deutschland eigentlich weiterhin in allen Bundesländern PolizistInnen gegen PolizistInnen ermitteln und PolizistInnen sowohl die Beschuldigten als auch die ZeugInnen in diesen Verfahren sind. Dann gab es noch die Einschätzung aus der Justiz, dass Ermittlungsverfahren in solchen Fällen besonders herausfordernd sind, weil sie mit vielen Erwartungen aus der Öffentlichkeit, aber auch aus der Polizei verknüpft sind, was dann auf strukturell überlastete ErmittlerInnen trifft, die sowieso eine sehr hohe Arbeitsbelastung haben und sich dann mit Druck aus der Polizei und teilweise auch aus der Politik auseinandersetzen müssen. Und schließlich, und das ist der Kernaspekt, auf den ich gleich nochmal eingehen möchte, sehen wir die geteilte Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden, Polizei und Staatsanwaltschaft, die zu bestimmten Vorverständnissen auf Seiten der StaatsanwältInnen führen. Jetzt heute möchte ich den Fokus auf drei Aspekte legen, nämlich einerseits auf die Glaubwürdigkeitsbeurteilung und andererseits auf das Vorverständnis und dann nochmal den Rückbezug machen zu diesen Bewertungsmaßstäben, von denen wir eben schon gehört haben. Kurz noch vorab zur Beweislage. Das sind sehr, sehr häufig in diesen Fällen Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen. Nicht ganz im klassischen Sinne, dass es wirklich nur zwei Personen gäbe. Aber es gibt eben sehr selten unbeteiligte ZeugInnen. Also sehr häufig ist die Situation, dass es zum Beispiel eine betroffene Person und zwei oder mehr PolizeibeamtInnen gibt. Aber nicht unbedingt Personen, die das Ganze einfach nur beobachtet haben, aber selber nicht zur Polizei gehören. Und wenn es solche ZeugInnen gibt, dann wurde uns aus der Zivilgesellschaft von den ExpertInnen aus den Beratungsstellen häufig berichtet, dass diese Angst haben vor Repressionen und sich deswegen davor scheuen, Zeugenaussagen zu machen. Und in dieser Beweislage wirkt es sich dann eben besonders aus, dass die Polizei eine spezifische Stellung in diesen Verfahren und auch in der Gesellschaft insgesamt hat. Kommen wir also zuerst zur Glaubwürdigkeitsbeurteilung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich einmal vor Augen zu führen, dass die Betroffenen sowieso Probleme haben, wenn sie davon erzählen, was sie selbst erlebt haben. Und zwar nicht erst im Strafverfahren, sondern auch schon vorher, wenn sie zum Beispiel in ihren Familien oder ihren Freundeskreisen darüber berichten. Das wurde uns sowohl in der Betroffenenbefragung berichtet, aber auch von den Beratungsstellen. Wenn es dann dazu kommt, dass es ein Ermittlungsverfahren gibt, dann ist das sowohl das Ermittlungsverfahren selbst als auch dann vor Gericht für Betroffene natürlich sehr aufregend und teilweise auch emotional aufwühlend, das Ganze nochmal zu rekapitulieren, was ihnen da passiert ist, genau berichten zu müssen, wie sich die Situation aus ihrer Sicht zugetragen hat und was dann für Folgen daraus für sie entstanden sind. Und was wir aber auch sehen, ist, dass es in den Strafverfolgungsbehörden diskriminierende Stereotype gegenüber Betroffenen gibt, die sich dann auf die Glaubwürdigkeitsbeurteilung auswirken. Anders sieht es aus in Bezug auf polizeiliche ZeugInnen. Dazu muss man zunächst mal sagen, dass es für PolizeibeamtInnen eine ganz normale berufliche Praxis darstellt, in Ermittlungsverfahren auszusagen, bei anderen Delikten oder auch vor Gericht. Das Zweite ist, da komme ich wieder zurück auf das Berichtswesen, um das es eben schon ging, ist, dass es eine ganz übliche Praxis ist, dass sich PolizeibeamtInnen vor einer Vernehmung nochmal die Berichte anschauen, die geschrieben wurden über den Einsatz, also diese polizeilichen Sichtweisen, die da schon mal dokumentiert wurden. Das wird teilweise von den Gerichten erwartet und ist tatsächlich auch in der höchstrichterlichen Rechtsprechung so anerkannt, dass das erlaubt ist und auch passieren soll. Und der dritte Aspekt ist, dass PolizeibeamtInnen bestimmte rechtliche Codes oder Signalwörter kennen, die sie dann benutzen können. Das liegt natürlich einerseits an der Ausbildung, die sie erfahren haben, in der natürlich auch das Recht als wichtiger Maßstab der polizeilichen Praxis beigebracht wird. Es liegt aber auch daran, dass sie sich eben einfach sehr viel in diesem juristischen Bereich auch bewegen. Und das bietet eben für StaatsanwältInnen und RichterInnen Anknüpfungspunkte, die es in der Aussage von einer Laien oder einem Laien nicht gibt, wenn man bewerten soll, was da jetzt eigentlich gerade die glaubwürdigere Perspektive ist. Hinzu kommt aber auch noch, dass PolizeibeamtInnen eigentlich nur in seltenen Fällen vernommen werden. Also Grundlage der Ermittlungen sind eben oft diese Einsatzberichte. Der zweite Aspekt, und das ist, glaube ich, ganz grundlegend, ist das institutionelle Näheverhältnis zwischen den Strafverfolgungsbehörden und bestimmte Vorverständnisse, die daraus resultieren können. Die Strafverfolgungsbehörden haben in der Gesellschaft, in der wir leben, eine gemeinsame Funktion, nämlich die Bearbeitung von Kriminalität. Und das heißt, sie arbeiten oft zusammen und haben auch das Verständnis, eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen. Und daraus ergibt sich erstens die Notwendigkeit eines gegenseitigen Vertrauens und auf eine gute Zusammenarbeit. Da sagt hier zum Beispiel ein Staatsanwalt, wir können ja nicht die Ermittlungen alle selbst machen als Staatsanwälte, sondern wir sind darauf angewiesen, auf eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei, die man nicht gefährden will. Und insofern sieht man sich als Komplize oder wie man es auch ausdrücken will. Da fehlt die Distanz, die nötige Distanz. Also hier wird ganz stark reflektiert, ist eigentlich auch sehr bemerkenswert, dass das in dieser Studie gesagt wurde, dass man eben normalerweise darauf vertraut, dass das, was die PolizeibeamtInnen sagen, so stimmt, weil darauf basieren eben die Ermittlungen, die man dann da liegen hat auf seinem Schreibtisch. Und diese Verfahren, wo es jetzt gegen PolizeibeamtInnen geht, die konfrontieren die StaatsanwältInnen mit einem Bild der Polizei, was sie so eigentlich nicht kennen und auch nicht haben können in ihrer normalen Tätigkeit. Der zweite Aspekt ist, dass das Recht, was die StaatsanwältInnen und RichterInnen ja natürlich anwenden müssen, seiner Natur nach immer unbestimmt ist und der Interpretation bedarf und deswegen Spielräume lässt. Und diese Vorverständnisse können sich zum Beispiel auf die Rolle der Polizei in der Gesellschaft beziehen, die können sich auf polizeiliche Praxen, den polizeilichen Alltag, aber auch auf die Betroffenen beziehen. Da sehen wir zum Beispiel in unserem Material eine besondere Betonung immer wieder in den Interviews mit StaatsanwältInnen und RichterInnen, dass der Respekt in der Bevölkerung gegenüber polizeilichen Autoritätspersonen gesunken sei. Das ist so ein Vorverständnis, was es gibt. Ein anderes betrifft zum Beispiel Annahmen über unberechtigte Anzeigen. Und wenn man so auf eine Anzeige guckt, auf ZeugInnen, die da aussagen in einem Verfahren, dann liegt es, glaube ich, nahe, dass, wenn das nicht reflektiert wird, das zu bestimmten Annahmen über die Glaubwürdigkeit führen kann der Betroffenen. Das andere ist, dass es eben nicht nur in der Staatsanwaltschaft diese Vorverständnisse gibt, sondern auch in der RichterInnenschaft. Da sagt hier eine Person, dass unsere Polizei einfach gute Arbeit leistet und selten ungerechtfertigt gewalttätig wird. Das ist das, was die Statistik zeigt, das ist das, was die Kollegen, also die Richterschaft, entscheidet. Und das ist auch grundsätzlich ein Bild, was ich so unterschreiben würde. Und darin sieht man, glaube ich, ganz deutlich die Gefahr, die in diesen Vorverständnissen liegt, wenn sie nicht reflektiert werden, weil sie nämlich so eine inhärente Selbstbestätigungstendenz haben, weil dann das, was einmal entschieden wurde, in der Statistik ist, deswegen erscheint es plausibel und deswegen wird es dann immer wieder auf eine ähnliche Art und Weise entschieden.
Ihr habt Hanna Espin-Rau gehört, dem Vortrag vom Mai 2024 über die Studie, die sich mit Gewalt im Amt, also von oder durch PolizeibeamtInnen, beschäftigt. Wir haben in diesem Ausschnitt Zitate rausgenommen, um ihn besser hörbar zu machen. Wir haben ihn ein wenig zurechtgeschnitten. Die ausführliche Version könnt ihr sowohl in dem Buch, das sie rausgegeben haben, als auch in dem YouTube-Vortragsvideo euch durchlesen oder ansehen.
Außerdem ist die Website zu empfehlen, die wir euch auch in den Shownotes verlinken.
Vielleicht fragt ihr euch jetzt, war das schon alles? Ein Forschungsprojekt, das sich irgendwie erstmals mit Polizeigewalt aus Sicht der Betroffenen in Deutschland befasst. Ja, und dann? Wo sind irgendwie die Zahlen zu rassistischer Polizeigewalt? Wo sind die Zahlen zu tödlicher Polizeigewalt? Gibt es da vielleicht verschiedene Leerstellen? Das sind Fragen, die wir uns auch gestellt haben. Vielleicht ist es eine Studie, die aus unserer Sicht zu wenig progressiv ist, die aber durchaus für gesellschaftliche Kontroversen gesorgt hat. Nach der Veröffentlichung des ersten Zwischenberichts im September 2019 formulierte nämlich die Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz eine durchaus diffamierende Kritik an dem ganzen Forschungsprojekt. Beispielsweise kritisierten sie die fehlende Wissenschaftlichkeit der Methoden. Es wurde in dem Zuge auch eine Arbeitsgruppe gegründet, deren Aufgabe darin bestand, sich mit dem Thema und Projekt auseinanderzusetzen. Beispielsweise äußerte sich der Präsident der Hochschule in einer Mail, die er tatsächlich an sämtliche Verwaltungs- und Polizeihochschulen in Deutschland schickte, wie folgt. Wir wollten das mit euch teilen, weil wir es fast ein bisschen sarkastisch schon finden. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Polizei hat ein Gewaltproblem und ist rassistisch. Eine Erkenntnis, zu der wir ja durchaus alle auch kommen würden, nur war das in dem Fall nicht ganz so ernst gemeint. Und zwar sagt er, dass die Studie zu diesem Ergebnis kommen würde und reagiert aber im nächsten Schritt mit Ablehnung und ja, eher sehr, sehr vernichtend kritisch fast schon gegenüber der Studie. Diese Kritik ordnet sich ein in eine Reihe ähnlich gelagerter Kritiken von Teilen der Polizei, der Polizeigewerkschaften und der Polizeiwissenschaft und Kriminologie. Blieb allerdings auch nicht unbeantwortet. Es gab einen offenen Brief, der formuliert wurde von WissenschaftlerInnen, Juristinnen und tatsächlich auch Personen und Organisationen aus Polizei und Zivilgesellschaft, die sich offen gegen diese Diskreditierung der Studie aussprechen. Auf der Website, die wir schon erwähnt haben, dokumentiert das Team der Forschenden auch diese Diskussion. Dort findet ihr zum Beispiel auch eine Stellungnahme sowie eine gemeinsame Erklärung, die aus einer Auseinandersetzung mit der Polizeihochschule in Rheinland-Pfalz hervorgegangen ist. Ja genau, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Wo liegt irgendwie der Knackpunkt? Irgendwie scheint das ja gerade erst der Beginn von der Forschung zu sein zu diesem Thema und gleichzeitig fehlen aber wichtige Statistiken und überhaupt die Erhebung von Fallzahlen, wie zum Beispiel zu den Opfern rassistischer Polizeigewalt. Es stellen sich verschiedene Herausforderungen bei der Wahl der Forschungsmethoden. Wie machen wir da jetzt weiter damit?
Genau, du hast ja schon einiges zusammengefasst. Was ich auch sehr interessant fand, war einfach, wir haben ja im Vorfeld schon so ein bisschen überlegt, als wir unsere Radiosendung so strukturiert haben. Und unser Anliegen ist ja immer jedes Jahr die erste Sendung im Jahr quasi Polizeiopfern tödlicher Gewalt zu widmen. Und wie können wir diese Sendung so füttern? Und sind halt auf diese Studie gekommen und waren uns natürlich irgendwie die ganze Zeit so unsicher. Sind das jetzt so sehr Basics? Ne? Ist ja eigentlich das, was wir eh schon irgendwie gefühlt, erlebt oder haben, ist jetzt nochmal irgendwie bestätigt. Aber so eine Studie ist ja irgendwie auch immer sehr clean und versucht ja auch irgendwie sich von so verschiedenen Begrifflichkeiten auch zu distanzieren. Deswegen, was ist übermäßige Polizeigewalt? Also da geht es ja nochmal so darum, so, ja, keine Ahnung, für mich zumindest nicht so richtig in die Tiefe zu gehen. Und du hast ja auch schon gesagt, dass es einfach auch fehlt, diese ganzen Statistiken zu den Dingen, die für uns vielleicht auch nochmal interessanter wären. Aber meine Erkenntnis war halt, dass schon eine Studie irgendwie ausreicht, um so ein Zündfass oder so eine Explosion bei manchen Behörden auszulösen und dass halt von so staatlicher oder Behördenseite überhaupt gar nicht der Wille ist, sowas aufzuarbeiten oder nicht mal zu dokumentieren und dass sowas halt irgendwie von der Bevölkerung kommt, die das irgendwie lostreten und selbst da schon bei so zarten Pflänzchen quasi, die jetzt irgendwie wachsen, schon so einen Gegenwind bekommen und das war halt auch so mal so eine Erkenntnis für mich, wie stark diese, also auch nichts Neues bestimmt für uns alle, aber wie stark dieser Polizeiapparat und dieses Denken oder der Glaube, dass Polizeiarbeit gut ist, so wie stark der in dieser Gesellschaft etabliert ist und wie schwer es ist, das irgendwie aufzubrechen und wie können wir das aufbrechen? Das sind so Fragen, die ich mir so ganz explizit gestellt habe.
Also auf diese Fragen habe ich jetzt keine Antwort so spontan, aber ich war auch erstaunt, dass das so einen Wirbel hervorgerufen hat, weil ich finde diese Studie, also genau, da kann man jetzt drüber streiten, ne, wie man sich diese Studie gewünscht hätte oder wie tief oder nicht tief die geht. Im Endeffekt ist für mich diese Studie halt so ein Reinleuchten mit einer Taschenlampe in so einen dunklen Raum, so ein erstes vorsichtiges Gucken in diesen dunklen Raum. Und das ruft halt schon so viel Wirbel hervor, das finde ich schon sehr spannend. Und für mich ist halt das Problem nicht, dass diese Taschenlampe noch nicht genug erfasst oder dass noch nicht genug sichtbar wird, sondern das Problem ist eigentlich dieser dunkle Raum. Und die Frage, was kann man daran ändern? Und genau, in diesem Vortrag gibt es ja auch so einen Frageteil am Ende. Und da ist auch die Initiative Justice for Mohammed vertreten. Und die stellen ja auch Fragen zu tödlicher Polizeigewalt. Und da wird halt sozusagen darauf geantwortet, naja, dass es so eine Leerstelle ist, dass sie danach gar nicht richtig, also so wie ich es verstanden habe, gar nicht richtig forschen konnten, weil es halt gar nicht genug Daten und gar nicht genug Dokumentationen darüber gibt und dass sie da total abhängig sind von so Initiativen und von Aktivistinnen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist so das Problem, diese Abhängigkeit und dass halt auch diese Gruppen, die sich damit beschäftigen, da gegen unglaublich viel Widerstand kämpfen müssen sozusagen und mit unglaublich wenig Daten hantieren können, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist, dass da Leute verbrannt werden für eine Aufgabe, die eigentlich die gesamte Gesellschaft betrifft und die eigentlich irgendwie an anderer Stelle erfüllt werden müsste.
Tatsächlich gibt es auch ein Zitat aus dem Buch, das das Ganze nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringt, also was den Zusammenhang der Forschungsmethode und Aussagen darüber angeht, ob jetzt Personen mit Migrationshintergrund oder Person of Color mehr von polizeilicher Gewalt betroffen sind. Ich würde das einfach mal kurz vorlesen, weil ich das ganz treffend fand. Die vorliegende Auswertung ermöglicht Aussagen darüber, inwiefern Personen mit Migrationshintergrund und Persons of Color im Kontext polizeilicher Gewaltausübung nach der vorliegenden Datenlage andere Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben als weiße Personen ohne Migrationshintergrund. Sie kann jedoch mangels repräsentativer Stichprobe keine Aussagen dazu treffen, ob diese Personen in Deutschland häufiger von rechtswidriger polizeilicher Gewaltausübung betroffen sind als Personen ohne Migrationshintergrund bzw. weiße Deutsche. Auch Aussagen über Diskriminierungen in Situationen, in denen es nicht zu Gewalt gekommen ist, sind nicht möglich. Genau, vielleicht zeigt auch einfach der Zeitraum, dieser lange Zeitraum von 5 Jahren, in dem diese Studie durchgeführt wurde, es wurden Zwischenberichte veröffentlicht, worauf wir gerade schon versuchen, irgendwie hinauszukommen, dass es eben gar nicht so leicht ist, so eine Forschung überhaupt zu betreiben. Also 5 Jahre und dann quasi so ein in unseren Augen jetzt vielleicht wenig progressives und geringes Ausmaß an Ergebnissen, zeigt ja auch, okay, ich muss erst mal an die Leute überhaupt gelangen, um diese Ergebnisse irgendwie zu bekommen. Und vielleicht ist genau das auch der Punkt, wo es irgendwie gilt anzusetzen und warum wir auch diese Studie mit euch teilen wollten, dass das vielleicht als Anstoß zu verstehen ist für Folgeforschung und sich eben explizit auch mit Themen wie rassistischer Polizeigewalt auseinanderzusetzen.
Genau, weil ich finde, trotzdem muss man ja einfach den Wert dieser Studien und dieser Forschung im Zuge des gesellschaftlichen Narrativs einfach betrachten. Und eben man kann schon sagen, dass es sehr basic ist, zumindest aus unserer Sicht. Aber ich glaube, das ist einfach auch eine Fehleinschätzung oder vielleicht ein falsches Bewusstsein, was wir so vom gesellschaftlichen Diskurs haben. Weil ich glaube, da ist dieses Bild der Polizei als Freund und Helfer immer noch einfach ganz groß. Und also es gibt so ganz lustige Erhebungen von der European Research Association. Die fragen zum Beispiel immer, wie so die Zufriedenheit mit der Polizei ist im eigenen Land. Und da hat Deutschland ist da immer noch in den Rankings immer sehr weit vorne, wohingegen zum Beispiel Frankreich ist unter 20 Ländern ganz oft auf Platz 16 oder 17 oder so. Also es ist auch einfach sehr der deutschen Gesellschaft geschuldet, dass solche Forschungsergebnisse dann ein ganz großes Trara machen und Leute ganz wild und aufgeregt sind. Aber genau damit treffen diese Zahlen eben schon ins richtige Feld. Und das ist es ist einfach sehr wichtig, um den Diskurs zu bestimmen und wohingegen jetzt noch das, was daraus abgeleitet wird, oft so ein Ding ist von wegen, ja, die Polizei hat Probleme, finde ich, dass wenn man diese Studien weiter ausführt und den Leuten das unter die Nase bindet oder unter die Nase reibt, dass das dann irgendwann zu einem, die Polizei ist das Problem wird, was wir halt ja wollen. Und deswegen sehe ich das schon optimistisch, dass es diese Forschung gibt und dass sie auch so diskutiert werden.
Ich habe mich jetzt gerade, wenn wir so drüber diskutieren, gefragt, ob nicht einfach diese Grundhaltung von so einer Studie auch gar nicht angelegt ist, das Problem in dieser Tiefe und Radikalität zu erfassen. Also ich bin selbst Wissenschaftlerin und ich stehe sehr hinter methodischen wissenschaftlichen Arbeiten mit all den Problemen, die da dranhängen, nämlich Sachen genau definieren zu müssen, nämlich eine reproduzierbare Methodik zu haben. Und trotzdem ist das ja ein sehr patriarchaler Blick auf Wissen und auf sehr wenig eine Inblicknahme kollektiver Erfahrungen Und ich denke, dass das vielleicht auch der Unterschied ist, weswegen in Deutschland, in diesem so super rationalen, sehr patriarchalen Land, die Polizei so gehypt wird. Und in anderen Regionen, wo vielleicht viel mehr auf kollektives Wissen gebaut wird und Menschen sich mehr vernetzen, Menschen mehr miteinander reden, das einfach eine größere Bedeutung hat, dass Menschen in meinem Umfeld Polizeigewalt erlebt haben und ich das deswegen ernst nehme. Und da würde ich auch nochmal so ein bisschen in Widerspruch gehen zu diesem, das ist die erste Taschenlampe in diesem dunklen Raum, weil es ist nicht die erste Beleuchtung dieses Raumes. Ne? Uri Jalloh ist in der Polizeizelle verbrannt, das war 2005. Vorher sind auch schon Menschen anhand von Polizeigewalt gestorben, viele jedes Jahr. Wir senden immer wieder eine Sendung drüber. Und Wissenschaftlerinnen, die so eine Studie starten, könnten auch das ernst nehmen und als Teil der kollektiven Erfahrung, die wir alle gesammelt haben, um die wir wissen, benutzen, um das als Ausgangspunkt zu nehmen für so eine Studie. Und genau, deswegen frage ich mich, ob nicht unser Ansatz sein müsste, vielmehr eben diesen Austausch zwischen den Menschen, diese Sichtbarmachung all dieser Gewalterfahrung, die eben insbesondere marginalisierte Gruppen mit der Polizei haben, um die auch für weiße Menschen, die da einfach ein großes Privileg haben, fühlbar, erfahrbar zu machen. Und ja, ich denke, bis eine Studie das in Zahlen ausdrücken kann, muss einfach sehr, sehr viel passieren, dass wir uns dem öffnen.
Was ich mich halt auch schon mal gefragt habe, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, weil, was du gerade gesagt hast, mit diesem kollektiven Bewusstsein oder mit diesem kollektiven Handeln. Also ich habe öfter schon die Situation erlebt, dass ich eben irgendwo bin und es kommen halt Menschen oder ich erlebe halt so Situationen, wo Menschen so in einem, ich würde mal sagen, psychischen Ausnahmezustand sind, wo ich halt denke, okay, wenn ich jetzt die Cops rufe, dann kann es sein, dass diese Person irgendwie erschossen wird. Also ich habe diese Situation schon öfter erlebt, wo ich mir super unsicher war, was mache ich jetzt? Und es fehlt einfach schlicht die Idee, wie, also auch diesen Umgang, also auch für uns in der Bevölkerung oder als Zivilgesellschaft oder wie auch immer, diesen Umgang damit zu lernen mit solchen Ausnahmesituationen. Und ich habe da leider auch überhaupt gar keine Idee, wie wir uns auch selber irgendwie stärken, schulen und ein Netzwerk aufbauen können, die halt außerhalb von dieser Polizei existiert. Und es gibt ja, du hast ja gerade auch Uri Jalloh genannt, und es gibt ja verschiedenste Initiativen, die sich aufgrund so Tötungsdelikte oder Morde aufbauen und ein Netzwerk aufbauen und sich miteinander austauschen. Aber genau, die Frage ist halt, wie langlebig sind solche Netzwerke? Wie schaffen es Menschen überhaupt so Kraft und Kapazitäten über, bei Uri Jalloh ist es ja schon so ein langer Zeitraum, da immer wieder das hervorzurufen, es nicht zu vergessen. Und das ist ja auch so eine Leistung, die wahrscheinlich auch gar nicht so wertgeschätzt wird, beziehungsweise wo auch viele Menschen wegbrechen und Initiativen wegbrechen. Und das braucht es für mich aber trotz alledem nach wie vor, um irgendwie so eine Art Gegenkonzept zu entwickeln.
Genau, also daran würde ich auch anschließen und ich finde eben, dass wir einfach schauen, dass wir unsere Arbeit in dem Ganzen einfach zweiteilig betrachten. Auf der einen Seite eben solche Forschungsergebnisse oder einfach die gesellschaftliche Diskussion nutzen und beeinflussen und quasi dem unseren Stempel aufzudrücken. Und genau, dass da nicht irgendwie solche reformistischen Ansätze daraus abgeleitet werden, wie irgendwelche unabhängigen Beschwerdestellen, die es ja in manchen Ländern schon gibt, wo es aber weiterhin Polizeigewalt gibt. Und genau, also das ist die eine Seite, finde ich auch die Konfrontation mit der Polizei zu fördern und in die Offensive zu gehen und auf der anderen Seite eben konstruktiv an diesen Initiativen festzuhalten, die sich gegenseitig Hilfe und Unterstützung im Nachgang von Polizeigewalt leisten, die versuchen es aufzuarbeiten. Und dann gibt es ja aber auch schon Gegenentwürfe. Es gibt und gab immer wieder Orte, in denen die Polizei keine so große Wirkmacht besitzt und da geht die Welt ja auch am Ende des Tages nicht überall drunter und drüber. Also es ist durchaus möglich und auch wir diskutieren ja Ansätze wie zum Beispiel das Collective Agreement, die ein gesellschaftliches Zusammenleben im kleinen oder im großen Rahmen darlegen, in dem wir es halt schaffen können, jeden Einzelnen von uns in die Verantwortung zu nehmen, füreinander da zu sein und uns gegenseitig zu helfen und nicht immer auf diese höhere Instanz zurückgreifen zu müssen, auf diese Autorität, die, ja, ich würde nicht sagen, ihre Gewalt missbraucht, sondern deren eigentlicher Zweck die Ausübung von Gewalt ja schon ist. Während, wie eingangs erwähnt, im Jahr 2024 wieder 9 Menschen aus rassistischen Motiven durch die deutsche Polizei ermordet wurden und ihre Taten weitestgehend ungesühnt bleiben, wie wir im Fall von Mohammed sehen konnten, lassen sich auch andere Entwicklungen verzeichnen. Zwar steckt die Erhebung von Zahlen zu Polizeigewalt noch in den Kinderschuhen, jedoch polarisieren die Ergebnisse und schmecken der deutschen Polizei so gar nicht. Wenn wir über den Tellerrand blicken, lässt sich erkennen, dass Solidaritätskampagnen wie zum Tod von Nahel Merzouk in Frankreich durchaus weite Wellen schlagen können. Wie unserer vorangegangenen Diskussion zu entnehmen ist, werden auch Alternativen zur Polizei besprochen und entwickelt, sodass das Thema nicht gänzlich hoffnungslos sein soll.
Und somit sind wir am Ende unserer Januar-Sendung des Anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Wie immer könnt ihr unsere Sendung nachhören auf freie-radios.net oder auf unserer Website a-dresden.org. Die von uns verwendete Musik ist Creative Commons. Die Links findet ihr in Shownotes. Danke, dass ihr uns zugehört habt und bis zum Februar.